SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Bist du ein Aasgeier oder einer von diesen pauvre Types, so ein Loser, der keine Beerdigung auslassen kann? Fragte Alice Schmidt, als er sie endlich zu Hause erreichte. Ihre Stimme klang so harsch wie ihre Worte. Er hatte ihre Nummer tagelang vergeblich gewählt und nie eine Nachricht hinterlassen. Du hattest gehört, dass Tim tot ist und schon warst du da. Jetzt ist der arme Serge tot und prompt meldest du dich wieder. Was bist du für ein Mann? Ein todtrauriger. Ein Mann, der sich vor vielen Jahren in dich verliebt hat und nun eine zweite Chance braucht. Bitte gib sie mir. Bitte sag, dass ich dich besuchen darf. Ich sehe nicht ein, warum. Ich möchte nach Paris kommen und dir erklären, warum. Bitte erlaub es. Das kann doch unmöglich Schaden anrichten. Es würde mich aus der Fassung bringen. Ich bin schon traurig genug. Ich sehe nicht ein, warum ich dir die Chance geben soll, alles noch schlimmer zu machen. Er hörte, dass er ein Schluchzen unterdrückte. Alice, trau mir doch, bitte. Ich würde dich nicht aus der Fassung bringen. Wenn du dich weigerst, mich zu sehen, tust du dir und mir Unrecht. Bitte überschlaf es oder nimm dir mehr Zeit zum Nachdenken, aber nicht zu lange, bitte. Wann darf ich dich wieder anrufen? Also gut, sagte sie. Morgen, etwas früher als heute, ruf mich um 8 an. Wiedersehen. Das wäre 2 Uhr nachmittags für Schmidt. Um diese Zeit war er in New York. Das traf sich gut, weil die Arbeit ihn ablenken würde, so dass er nicht ständig an den Anruf denken musste, der ihm bevorstand. Er aß in der Cafeteria ein Sandwich, wünschte, er würde noch rauchen und saß um 14:45 mit einem dreifachen Espresso Macchiato wieder am Schreibtisch. Sie nahm den Hörer beim ersten Klingeln ab. »Liebe Alice, bitte gib mir eine positive Antwort«, sagte er. »Eine positive Antwort gibt es nicht. Jedenfalls weiß ich nicht, wie sie aussehen sollte. Wenn du wirklich nach Paris kommst, kann ich wohl am Abend mit dir essen gehen. Wann kommst du?« »Übermorgen«, sagte er, »am Donnerstag, das ist der 14. Oktober.« »Sehr gut. Ruf mich im Büro an.« Es war fast 12 Uhr mittags, als das Flugzeug landete. Während es ausrollte, wartete er ungeduldig, er konnte sich kaum beherrschen, auf die Ansage, dass Mobiltelefone benutzt werden dürften. Wenn es noch viel länger dauerte, würde sie zum Essen gehen und wer weiß, wann sie wiederkam. Er war ein Idiot gewesen, dass er nicht mit ihr verabredet hatte, wo und wann sie sich zum Dinner treffen würden. Endlich, sie nahm sofort ab. Er musste nicht erst mit der Sekretärin sprechen. »Alice, wir sind gerade gelandet. Ich sitze noch im Flugzeug. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bin so froh, dass es in ein paar Stunden soweit ist.« »Wohnst du in diesem Hotel?«, fragte sie. »Nein, in einem Apartment an der Place du Palais Bourbon, das die Stiftung gemietet hat. Welche Telefonnummer hast du dort?« Er diktierte sie ihr langsam und dann auch seine Handynummer und bat sie, ihm beide vorzulesen und wenn sie anriefe, zuerst die Festnetznummer zu wählen. »Weißt du, Schmidti, du hast mich unter Druck gesetzt. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob es eine gute Idee war, dass ich dir nachgegeben habe. Ich gehe mit einer Freundin, deren Rat ich traue, zum Lunch. Wenn ich nach dem Gespräch mit ihr beschließe, dich wiederzusehen, rufe ich dich an. Sonst nicht. Bitte keine Einwände. Im schlimmsten Fall wirst du irgendwo allein ein sehr gutes Dinner essen. Ich hatte lange Zeit nicht mehr an dich gedacht und jetzt, da du mich daran erinnert hast, dass es dich noch gibt, bin ich wütend.« Sie legte den Hörer auf. Irgendwie kam er aus dem Flugzeug heraus, sammelte seinen Koffer ein und nahm ein Taxi zu seinem Apartment. Würde sie anrufen? Die Chancen dafür standen etwas besser als 50-50, meinte er. Aber die Vorstellung, dass irgendeine alte Schachtel, die in Alices Verlag arbeitete, über sein Schicksal entschied. Wahrscheinlich nicht Claude, die Frau des Penalist, in deren Haus in Saint-Cloud sie zu Schmidts großem Kummer die Party mit Übernachtung gefeiert hatte. Wenn sie die vertrauenswürdige, ratspendende Freundin wäre, hätte Alice ihren Namen doch wohl genannt. Es musste eine andere Vertraute sein, und auch wenn sie Französin war, kannte er die Sorte in- und auswendig. Als Mary noch lebte, hatte er etliche von diesen Damen gesehen. Sie waren mittags oder abends zum Essen gekommen oder auf einen Drink oder Gott weiß warum. Verwitwet, geschieden oder lesbisch und allesamt aus dem einen oder anderen Grund ewig sauer auf die Männer. Brrr. Er musste an die Luft, damit ihm der Kopf nicht platzte. Da die Chancen, dass sie nachmittags in sein Apartment kamen, gleich null waren, hatte das Auspacken Zeit. Hinter ein paar sehr hohen Wolken war die Sonne hervorgekommen. Mit schnellen Schritten überquerte er den Platz und dann den Pont de la Concorde über die Seine. Er wusste, wohin er ging. Zu der Stelle in den Tuilerien, wo das, wie er jetzt wusste, letzte Kapitel seines Lebens begonnen hatte, seine unter Alices Zeichen stehende Wiedergeburt. Am Bassin fand er einen grünen Klappstuhl aus Eisen. Mittwochs war immer schulfrei. Deshalb hätten an einem Mittwochnachmittag Scharen von Kindern dieses herrliche Oktoberwetter ausgenutzt. Unter der Aufsicht von Müttern, Kindermädchen oder pensionierten Großvätern, die alle dicht hinter ihren Schutzbefohlenen stünden, auf dem Sprung ein Kind, das sich zu weit aufs Wasser hinauslehnte, zurückzuholen, würden sie ihre Modellsegel und Motorboote starten lassen. Vor langer Zeit hat er davon geträumt, mit einem Enkelkind und dem schicken Segelboot, das ein Geschenk von Opa Schmitti wäre, an einen See im Central Park zu gehen. Jetzt konnte er bestenfalls hoffen, die Enkelkinder anderer Leute zu beobachten. Falls er am Sonntag noch da war und das Wetter gut blieb, würde er viele Kinder an Bassins sehen können, hier oder im Jardin du Luxembourg, Kinder beim Pony oder Eselreiten, am Rundlauf, wo sie am Messingring schaukelten, oder auf dem bemerkenswert gut bestückten Spielplatz für den Eintrittsgelder verlangt wurden. Diese Praxis fand Schmidt immer noch schockierend, dass man bezahlen musste, um in einem öffentlichen Park spielen zu dürfen. Wenn die Kinder Großeltern hatten, die sich mitten in einer Finanzkrise, die sich zu einer zweiten Weltwirtschaftskrise ausweiten konnte, noch reich fühlten, dann gingen sie vielleicht auch zu dem unverschämt teuren Aquarium am Trocadero. Am Vortag hatte der Dow Jones mit rund 8.500 Punkten geschlossen, ein bedrückender Stand, wenn man bedachte, dass er früher im Jahr über 14.000 Punkte erreicht hatte. Nicht, dass Schmidt besorgt gewesen wäre, er hatte noch mehr als genug Geld. Nein, die Frage, wie Mr. Mansour gern gesagt hatte, bevor Schmidts Elend so unübersehbar geworden war, dass eine derartige Erkundung grausam gewesen wäre, die Frage war, wofür oder mit wem konnte Schmidt sein Geld ausgeben? Hatte er ein Leben oder nur einen Nachlassplan? Die Antworten auf diese offenen Fragen hingen von Alice ab. Alice, die mit dem feministischen Fossil, sicher einer Verbündeten von Serge, ratsuchend beim Mittagessen saß. Alice in ihrem Büro, wo bestimmt alles an Serge erinnerte. Wahrscheinlich hatte sie sogar sein Foto auf dem Schreibtisch stehen. Alice, die daran dachte, wie Schmidt sie in London gedemütigt hatte. Die Modellboote im Wasser, etwa ein Dutzend, wurden alle von bejahrten Typen gelenkt, die sich über ihre Schaltpulte beugten. Nach Schmidts Einschätzung waren sie pensionierte Postbeamte, Händler und Kaffeebesitzer, falls es Kaffeebesitzer gab, die ihren Ruhestand nicht in ihren Heimatdörfern in der Auvergne verbrachten. Eine Regatta fand statt, der eine böige Brise zusätzliche Spannung verlieh. Das führende Boot rauschte vor dem Wind und mit Segeln in Schmetterlingsstellung einer fiktiven Boje entgegen, deren Position die Teilnehmer in mysteriöser Übereinkunft festgelegt hatten, umrundete die unsichtbare Markierung, wendete geräuschvoll und segelte dicht am Wind auf Backbordkurs weiter. Augenblicke danach erreichten auch die anderen Boote das Markierungszeichen und die ganze Armada steuerte auf das ferne Ufer zu. Sie hatten noch eine lange Strecke vor sich und Schmidts Interesse an dem Rennen ließ nach. Der Nachmittag war mild, aber er fröstelte. Den Grund dafür kannte er. Nerven und Müdigkeit. Er hätte einen Pullover unter seinem schweren Tweedjacket anziehen sollen. Geschehenes kann man nicht ungeschehen machen. Niemand kann das. Zum Beispiel in diesem Augenblick passierte das führende Boot die nächste Boje und segelte zu hart am Wind. Das Boot stand, das Großsegel flatterte hilflos, kostbare Sekunden gingen verloren, die nach Schmidts Meinung nicht wieder aufzuholen waren. Sein restliches Interesse an dem Bootsrennen schwand. Plötzlich schloss er aus dem Fehler des Seglers, dass der Schaden, den er in London angerichtet hatte, ebenso wenig wieder gut zu machen sei. Dass er nach Paris gekommen war, um seine Sache zu verfechten, war Wahnsinn. Ein Fiasko und der Beginn eines neuen Kreislaufs von Kummer und Reue würden der Lohn dafür sein. Sein Handy steckte in seiner Jackentasche. Er prüfte es und zuckte die Achseln. Es war angeschaltet und die Batterie aufgeladen. Alice saß noch im Beichtstuhl beim Lunch mit der feministischen Gewissensdirektorin. Auf dem vertrauten Weg zu Alices Wohnung verließ er die Tuilerien durch einen Seiteneingang und lief auf der Rue de Rivoli bis zur grauen Öde der Place de la Concorde. Im Schaufenster von Hilditch & Kay, von dem er wegen der ausgestellten Oberhemden und Krawatten zu Sonderpreisen stehen blieb, sah er sein Spiegelbild und war entsetzt. Rote Nase, blutunterlaufene Augen, die Lippen fest zusammengepresst, um die Schande der fleckigen, unregelmäßigen Zähne zu verdecken, ein derart düsterer, kummervoller Gesichtsausdruck, dass seine Bemühung um ein Lächeln vergeblich war. Die Gesichtszüge ließen sich nicht ändern. Die Mundwinkel blieben nach unten gezogen. Sein Haarschopf, einst rot und jetzt ausgeblichen und mit Grau durchzogen, stand vom Kopf ab und bauschte sich über den Ohren. Er wusste, wie er aussah. Wie der nach Aas stinkende Stadtstreicher, der verkommene Chemielehrer Mr. Wilson, der die 14-jährige Carrie entjungfert hatte und verdorben hätte, wäre sie weniger charakterstark gewesen. Er hatte Mr. Wilson im Nebel auf einer Straße in Bridgehampton überfahren und getötet. Und jetzt war er zum Ebenbild des Mannes geworden. Er war Mr. Wilsons Zwilling, dem Mann in Elend und Schande gleich. Sollte er davonlaufen, Paris verlassen, ohne Alice wiederzusehen, das Handy ausschalten, das Telefon im Apartment klingeln lassen, ohne sich zu melden, weglaufen, bevor sie ihm eine Anhörung gewähren oder verweigern konnte? Er konnte seinen Kram zusammenpacken, nach Roissy fahren und sich von einem beliebigen Flugzeug an fast jeden beliebigen Ort auf der Welt bringen lassen. Wofür waren ein amerikanischer Pass und eine Menge Geld gut, wenn nicht genau für diesen Ausweg? Sobald er dann an dem beliebigen Ort angekommen war, würde er sich hinsetzen und nachdenken und ihr eine Postkarte schicken, falls er eine fand, die ihm gefiel. Schließlich ändern Leute ihre Pläne immerfort und von einem Augenblick zum anderen. Hatte Alice das nicht gerade getan? Er hatte noch nie jemanden versetzt, aber war das ein Hinderungsgrund? Alice würde nicht schockiert oder enttäuscht sein. Erleichtert wäre sie. Ihr Verdacht, dass er ein Schuft war, hätte sich voll und ganz bestätigt. Ein kindischer Gedanke ging mir durch den Kopf. Carrie anrufen und sie fragen, was er machen solle. Aber selbst er, begriffsstutzig vor lauter Panik, wie er war, wusste, dass das eine Dummheit wäre. Überhaupt war es ein absurder Einfall, wegzulaufen. Nachdenken musste er, aber denken konnte er auch auf der Stelle, hier in Paris, und schnell musste es gehen, bevor es zu spät war. Der erste Punkt auf der Tagesordnung: Haare bürsten und dann Gesicht und Hände mit richtig heißem Wasser waschen. Etwas Warmes zu trinken würde auch helfen, ein Grog oder vielleicht sogar eine Tasse heiße Schokolade. Logisch wäre es gewesen, in ein Taxi zu springen. Wenn er ein Stück zurückging, konnte er am Stand in der Rue de Castillon eins finden und nach Hause zu fahren. Aber was hatte Logik mit seiner Stimmung zu tun? Hier war er in Alices Wohngegend. Diesen Umstand fand er tröstlich und angemessen, passend zu seinem Status als ein um Vergebung bittender Pilger. Außerdem wusste er nicht, ob er den Anblick seines unausgepackten Koffers, der erbarmungslosen Eleganz seines Apartments, der guten Möbelstücke, der prunkvollen Samtvorhänge an den Fenstern, des schimmernden Parketts ertragen konnte. Die Bedürfnisse, die er jetzt hatte, ließen sich genauso gut im Hotel Meurice befriedigen, das nur 3 Querstraßen entfernt war, wenn er die Rue de Rivoli in umgekehrter Richtung ging. Er hatte niemals dort gewohnt, aber da es im Krieg als Hauptquartier für die Wehrmacht gut genug gewesen war, würde es ihm wahrscheinlich als Bedürfnisanstalt auch genügen. Das alte Continental war näher, aber in seiner Einschätzung déclassé, da von einer Hotelkette aus dem Mittleren Westen aufgekauft und umgetauft. Wahrscheinlich müsste er sich dort im Waschraum mit Papierhandtüchern begnügen. Er stand schon vor dem Meurice, als ihm etwas einfiel: Augentropfen. Halfen Myrin- oder Visintropfen gegen Rötungen? Er ging wieder zurück. Die englische Apotheke zwischen den beiden ersten Querstraßen der Rue de Castillon hatte beide Medikamente und er kaufte je ein Fläschchen. Seine Stimmung hob sich. Die Toiletten im Meurice enttäuschten ihn ebenfalls nicht. Riesige Spiegel und gedämpfte, schmeichelhafte Deckenbeleuchtung. Er erledigte das dringendste Geschäft und sah sich dann sein Gesicht genauer an. Die Runzeln, die sein gewohnheitsmäßig mürrischer Ausdruck eingezeichnet hatte, waren, was sie waren. Er würde kein Geld ausgeben, um sie glätten zu lassen. Und würde ihn ohne sie überhaupt noch jemand erkennen? Das Gleiche galt für die Tränensäcke unter seinen Augen, obwohl er wusste, dass sie leicht zu entfernen wären. Gil Blackman hatte sich die Augenpartie vor kurzem von einem Polospielenden, für seine gute Arbeit bekannten Arzt auf der Upper East Side verschönern lassen, aber Schmidt drehte keine kostspieligen Filme und musste auch nicht wie Gil zu der Zeit für irgendeine DT Jünger aussehen. Schmidt konnte ohne Selbstverschönerung im Hollywood-Stil auskommen. Mit seinen Zähnen war es etwas anderes. Gil hatte sich auch die Schneidezähne überkronen lassen, ein Verfahren, das möglich war, wenn sie trotz ihres scheußlichen Aussehens noch fest verwurzelt waren. Das traf auf Gils Zähne zu, deshalb wurden sie abgefeilt und dann mit individuellen Kronen versehen, die so geschickt aus gefärbtem Porzellan geformt waren, dass sie natürlich wirkten und nicht das Werk eines Dentaltechnikers verrieten. Dafür war zweifellos eine größere finanzielle Transaktion erforderlich, zumal der Zahnarzt Gil gestanden hatte, dass er von dem Betrüger Madoff ausgeraubt worden sei. Es lag nahe, dass der Arzt versuchen würde, sich bei seinen Patienten mit einem Aufschlag auf die Rechnungen schadlos zu halten. Und wenn schon. Warum sollte Schmidt an der Mundpflege sparen, wenn er es doch für selbstverständlich hielt, dass die Außenwände seines Hauses in Bridgehampton gebeizt und die Fenster und Türrahmen neu gestrichen wurden, wann immer Brian, der sich selbst zu Schmidts Katzenhüter Faktotum und Majordomus ernannt hatte, ihm erklärte, es sei wieder an der Zeit. Er würde sich die Zähne von Gils Zahnarzt überkronen lassen und trotzdem noch genug Geld für Reisen über den Ozean haben, so oft ihm Alice ein Zeichen gab, und er konnte in Paris sein, so lange und so oft sie wollte, wenn sie ihn nur wieder nehmen würde. Nicht, dass Schmidt erwartete, noch viel Zeit für diese Reisen und das Durchbringen seines Geldes zu haben. Als er Gil gesagt hatte, er rechne mit 10 Jahren, war er vollkommen ehrlich gewesen. Das Legat, das er Carrie und Jason für Albert und dessen Schwester und die Geschwister, die vielleicht noch kamen, versprochen hatte, bliebe ihnen, und für Alice wäre noch genug übrig, wenn sie nur... Der Toilettenwärter, ein lächelnder, braunhäutiger Herr, an den Zähnen dieses Mannes war nichts auszusetzen, füllte das Waschbecken mit warmem Wasser. Schmidt bat ihn um Heißeres, wusch sich langsam Hände und Gesicht, trocknete sie mit einem guten Leinenhandtuch ab, das ihm auf einem Tablett gereicht wurde, und tropfte sich in jedes Auge einen Tropfen Visin. Es brannte, aber die Wirkung war zufriedenstellend. Eine auf demselben diskret noch einmal präsentierten Tablett abgelegte 2-Euro-Münze lockte ein breiteres Lächeln mit einer Menge weißer Zähne hervor. Schmidt versuchte noch einmal, sich im Spiegel anzulächeln, dann war er zum Aufbruch bereit. Alice anrufen? Nein, auf keinen Fall. Er würde abwarten, dass sie den ersten Zug machte. In der Hotellobby wurden Tee und Drinks serviert. Er fand einen Sessel in der Ecke, schwankte zwischen einem Bourbon und heißer Schokolade und entschied sich für das heiße Getränk. Die Sandwiches sahen gut aus. Wie sich zeigte, waren sie auch gut. Heißhungrig. Im Flugzeug hatte er nur einen Joghurt gegessen und das übrige Frühstück zurückgewiesen. Bestellte er immer mehr, bis sich in seinem Körper eine angenehme Wärme ausbreitete. Endlich wurde er ruhig. Über eine Stunde später rief sie dann an. Er war inzwischen wieder im Apartment, hatte den Koffer ausgepackt und die Fotos auf dem Schreibtisch im Wohnzimmer und der Kommode im Schlafzimmer aufgereiht. Bilder von Mary, von Charlotte in ihrem letzten Jahr in der Burley School, von Carrie in ihrem ersten gemeinsamen Jahr und Carrie und dem kleinen Albert und Alice. Ein Foto von Alice, um dessen Rückgabe sie nicht gebeten hatte, wahrscheinlich hatte sie es vergessen. Auf dem Bild war sie 10 Jahre alt und stand ohne Hemd und in kurzen jungen Hosen am Strand von Deauville, hinter ihr die flache See. »Also, du Aasgeier«, sagte sie, »bist du zu müde zu einem Essen mit mir heute Abend?« »Nein, nein, das heißt ja, ich möchte heute Abend mit dir essen gehen. Wo, wann?« »Um 8 Uhr. Dein Apartment ist am Place du Palais Bourbon, hast du gesagt, auf der rechten Seite der Rue de Bourgogne, zwischen den beiden letzten Querstraßen der Rue de Grenelle und der Rue de Varennes ist ein gutes Restaurant, Nummer 50 oder so. Ich lasse einen Tisch reservieren und treffe dich dort.« Es war eines der Restaurants ohne Vorraum. Man ging direkt von der Straße durch eine schwere rote Samtportiere in den ersten von 2 Räumen, in denen man essen konnte. Ein junger Mann, den Schmidt für den Geschäftsführer oder den Eigentümer hielt, schob die Portiere beiseite und begrüßte ihn, nahm ihm auch den Regenmantel ab und gab ihn einer jungen Frau, die er aus dem Hintergrund herbeigerufen hatte. Als Schmidt sagte, er sei mit Mrs. Verplank verabredet, schmunzelte der junge Mann übers ganze Gesicht und führte ihn an einen Tisch im ersten Raum, von wo aus er die Gäste eintreten sehen konnte. Das Restaurant war angenehm gefüllt, angenehm war auch der gedämpfte Ton französischer Plaudereien. 7:50, auch das war gut. Er hatte als erster da sein wollen, da der junge Mann ihm versicherte, er könne einen trockenen Gin Martini zubereiten, bestellte Schmidt einen und wurde nicht enttäuscht. Dann sah er sie hereinkommen. Sie trug einen hellbraunen Mantel, der ihre Figur betonte. Die Zeit und neuer Kummer, Popoff, hatten feine Linien in ihre Mundwinkel gezeichnet und ihre Augen hatten sich tiefer in die Höhlen gesenkt. In ihrem Haar zeigte sich mehr Grau, mehr als er bei dunkelblondem Haar für wahrscheinlich gehalten hatte. Er fand, dass sie Michel Morgan ähnlich sehe, noch schöner als vor 13 Jahren sei, dass sie einfach die schönste Frau war, die er je gesehen hatte. Er stand auf und war bei ihr noch, bevor der junge Mann ihr aus dem Mantel helfen konnte. Ihr Duft hüllte sie ein, eine Mischung aus einem Parfüm, das er nicht kannte, der Wärme ihres Körpers nach einem langen Spaziergang, er war sicher, dass sie zu Fuß gekommen war, ein Taxi hätte er gesehen, und der frischen Abendluft. Er war überwältigt. Kein Irrtum, er liebte sie. Sie streifte ihre langen dunkelroten Velourlederhandschuhe ab und hielt ihm die Hand mit der Handfläche nach unten und leicht gebeugtem Gelenk entgegen. Er wusste, damit zeigte sie, dass sie einen Handkuss erwartete, aber er fürchtete, diese Geste unbeholfen wie ein Amerikaner auszuführen. Deshalb ergriff er ihre Hand, eine wunderbar große, warme Hand mit langen Fingern, die über jeden Zentimeter seines Körpers gewandert waren, und schüttelte sie. Er wartete, bis ihr ein Glas Champagner serviert worden war und sie einen Schluck getrunken hatte. Erst dann erzählte er von Charlotte. Irgendwann, vielleicht als er von seinen Besuchen in Sunset Hill berichtete, legte sie ihre Hand auf seine und ließ sie dort, bis er zu Ende erzählt hatte. »So, jetzt weißt du es«, sagte er. »Du musstest es erfahren. Heilen kann die Wunde nicht. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Das steht fest. Es ist seltsam, und ich hätte es auch selbst nicht geglaubt, aber jetzt, da ich mit dir hier bin, weiß ich sicherer als je zuvor, so sicher wie nicht einmal in unseren Umarmungen, dass ich dich liebe. Wenn man unter Liebe das große Glück über die bloße Anwesenheit der anderen Person versteht und das unbedingte Bedürfnis, diese Person glücklich zu machen, sie zu beschützen, sie mit einer ganzen Bergkette aus Güte zu umgeben, so unbedingt, wie man Atem holen muss, das steht auch fest. Aber noch etwas anderes steht fest. Mein Alter. Nächsten Monat werde ich 78. Meine Gesundheit ist ausgezeichnet, das ist nichts Neues. Ich habe keinen einzigen Tag mit der Arbeit ausgesetzt. Trotzdem, irgendetwas sagt mir, dass ich nur noch 10 Jahre leben werde. Das ist sogar die günstigste Prognose für den Fall, dass mir in diesen 10 Jahren meine körperliche Verfassung, meine Vitalität und meine Energie unvermindert erhalten bleiben. Ich habe das Gefühl, dass es so sein wird. Darüber hinaus kann man nur spekulieren. Ich neige dazu, das Schlimmstmögliche für das Wahrscheinlichste zu halten. Wie auch immer, wäre ich dein Vater oder dein Bruder, mein Vater ist tot, unterbrach sie ihn. Seine Freundin auch. Und einen Bruder habe ich nicht. Das tut mir von Herzen leid, fuhr Schmidt fort. Aber wenn dein Vater noch lebte und wenn du ihn um Rat fragen könntest, würde er sicher sagen, dass man auf mich nicht setzen sollte. Also hör dir bitte ein paar Details zu meinem Vorschlag an und lass mich sagen, warum ich mir das Recht nehme, meinen Fall wenigstens zu verteidigen. »O Schmitti«, seufzte sie, »du redest so viel.« »Ja, ich schäme mich auch wegen meines andauernden Wortschwalls, aber...« »Bitte lass mich ausreden. Es ist so lange her, seit wir das letzte Mal zusammen waren. Es gibt so viel zu sagen, und hier geht es um die wichtigste Sache meines ganzen Lebens.« »Schmitti«, sagte sie, »wenn es sein muss, höre ich weiter zu, aber bestell mir noch ein Glas Champagner.« »Wird gemacht«, sagte er. Sie schwiegen, solange sie auf ihre Getränke warteten, und Schmidt erlaubte sich, ohne nachzudenken, eine außerordentliche Freiheit. Er nahm ihre Hand, streichelte sie und zog sie dann an seine Lippen. Kaum hatte sie einen Schluck getrunken, redete er weiter, er musste eilends alles loswerden, er konnte nicht anders. Du erinnerst dich, dass ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe, das Angebot steht. Am glücklichsten würdest du mich machen, wenn du es annimmst. Unser gemeinsames Leben hätte eine einfache, klare Struktur, aber eine Ehe muss nicht sein. Leb mit mir, solange du möchtest und zu deinen Bedingungen, in Sünde, wo immer du willst. Bridgehampton und New York sind mein Zuhause, dort weiß ich zu leben. Das Haus in Bridgehampton würde dir gefallen, da bin ich mir sicher. Aber ich kann den größten Teil des Jahres hier in Paris leben oder irgendwo anders. Ich habe das schöne Haus meines Vaters in Antibes geerbt, sagte sie ganz leise. Gut, in Antibes bin ich nie gewesen, aber die Côte d'Azur wollte ich schon immer kennenlernen. Nur noch ein paar Worte, schöne Alice, ein paar Worte über dich und mich. Unseren Sex habe ich geliebt. Ich bin noch dazu imstande. Dass ich mich steigern werde, kann ich mir nicht vorstellen, aber wer weiß. Father's Little Helpers, die kleinen Wunderpillen, gab es damals noch nicht. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber sie sollen gut sein und ich bin bereit, sie zu schlucken. Warum ich es wage, so mit dir zu reden? Erstens, weil ich dich liebe. Zweitens, weil es so aussah, als würdest du mich mögen. Drittens, weil ich sehr einsam bin und weil ich weiß, wenn ich mit dir lebte, würde mein Leben sich ändern. Würde es mir Freude machen. Viertens, weil du, falls du nicht jemand anderen hast, und wenn es so ist, sage es mir bitte, und ich höre sofort auf, vielleicht auch einsam bist. Vielleicht wäre das Leben mit mir auch für dich besser. Sie sagte wieder sehr leise, ich habe niemanden. Und ich bin einsam. Mein Sohn Tommy ist meine ganze Familie. Er lehrt Mathematik an der Universität Melbourne und lebt mit einer Psychologin zusammen, die fast 1,80 Meter lang ist und ihm Surfunterricht gibt. Letztes Jahr im August habe ich sie besucht. Es ging nicht gut. Das ist bitter, sagte er. Alice, ich weiß, dass wir gut zusammen sein könnten. Wir würden uns lieben, einander Gesellschaft leisten, würden aufpassen, dass keiner von uns sich alleingelassen aus dem Leben ausgeschlossen fühlt. Willst du es wagen? Gibst du mir eine zweite Chance? Ich habe dir eine erste Chance gegeben, sagte sie. Und sieh doch, was passiert ist. Aber Alice, die Chance hast du mir gegeben, ohne mir die Spielregeln zu nennen, ohne alle Bedingungen offen zu legen. Ich dachte damals auch, es gäbe keinen anderen. Ich habe mich zum Narren gemacht, von Heirat geschwafelt und so weiter. Hätte ich von Serge gewusst, hätte ich mich nicht so benommen. Da bin ich mir sicher. Diese Antwort war nicht aufrichtig, das wusste er. Er konnte nicht sicher sein, dass er bereit gewesen wäre, Alice mit einem anderen Mann zu teilen. In Wahrheit meinte er etwas anderes, nämlich, dass ihr erster gemeinsamer Nachmittag wahrscheinlich gleich nach dem Mittagessen zu Ende gewesen wäre, hätte er von Serge gewusst. Auf einen Kampf mit Serge um Alice hätte er sich wohl nicht eingelassen. »Ich weiß«, sagte sie, »es war dumm von mir. Und vielleicht gemein. Ich wollte, dass du mich für besser hieltest, als ich war.« Ich nahm mir immer wieder vor, es dir zu erklären, und dann konnte ich es nicht. Also war ich im Unrecht. Es war mein Fehler, aber Schmitti, du hast mir gezeigt, wie wütend und gemein du sein kannst. Wie soll ich wissen, dass du diese Eigenschaften unter Kontrolle hast? Dass du mich ansehen, anfassen, lieben kannst, ohne zu denken, sie gehört Serge? Oder etwas anderes Schreckliches in der Art? Ich kann es dir nur versichern, ich verstehe, dass dir das vielleicht nicht reicht. Fest steht, dass ich seit damals allerhand durchgemacht habe. Vielleicht klingt es albern, aber es ist wahr. Ich bin erwachsen geworden. Ich bin jetzt anders. Ich kann Abstand von den Dingen nehmen, statt gleich aufzubrausen und meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Rachsüchtige Gefühle waren es, ich weiß. Ach so, sagte sie. Ich habe dich wohl nicht überzeugt. Hier ist eine Idee. Willst du mich nicht einfach testen? Mit Geld-Zurück-Garantie. Alice, gib mir diese Chance. Fahr mit mir weg nach Venedig, Wien, Barcelona. Bitte, Alice. Was bist du für ein Baby, Schmitti? Ich bin berufstätig, habe Verantwortung in meinem Job. Selbst wenn ich bereit wäre zu sagen, ja, ich möchte, könnte ich nicht einfach so mit dir in Flitterwochen auf Probe fahren. Dann komm nach Bridgehampton. Auf einen schönen langen Besuch oder teile die Zeit zwischen New York und Bridgehampton. Komm Weihnachten. Sie wurde sehr ernst. Ich glaube, ich gebe dir diese Chance über Weihnachten nicht. Aber zu Silvester könnte ich nach Bridgehampton kommen und vielleicht eine Woche bleiben. Sie lachte. Wenn du zufriedenstellend bist. aber unter zwei Bedingungen. Du lässt mich in Ruhe, lässt mich bis dahin nachdenken, ohne mir lange Reden zu halten, und du bist einverstanden, dass ich meine Meinung vielleicht ändere. Meinst du damit, dass du vielleicht nicht kommst? Ja, das meine ich damit. Aber ich lasse es dich wissen, so oder so. Versetzen werde ich dich nicht. Sie aßen fast wortlos. Als sie fertig waren, sagte sie, ich bestelle mir ein Taxi. Es ist schon spät, sonst hätte ich gesagt, lass uns zu Fuß gehen. Er nahm ihre Hand, das ließ sie zu. Als sie in der Rue Saint-Honoré vor ihrem Haus standen, bot sie ihm erst die eine, dann die andere Wange zum Kuss. Da sie keine Anstalten machte, den Code einzutippen, der ihre Haustür öffnen würde, nahm er sie in die Arme und küsste ihre Lippen, drängend, bis sie den Mund öffnete und ihre Zunge die seine umspielte. Es war ein langer, hingebungsvoller Kuss in enger Umarmung. »Ich wollte es so sehr«, stöhnte sie. »Nur aus diesem Grund gebe ich dir vielleicht diese zweite Chance. Aber es ist ein schlechter Grund.« »Alice«, antwortete er, »es ist der beste Grund. Darf ich mit hinaufkommen, bitte?« »Nein«, erwiderte sie, »heute Nacht nicht. Warte, bis ich dich zu Saint-Sylvestre besuche. Wenn ich mich dazu entschließe, oh Schmitti, bitte geh jetzt.«